bin Raphael Vogt.
Und ich bin Kathi Borg.
Zusammen reden wir in unserem Podcast Van und Davon über Vanlife, Camping, Reisen als Familie und alles rund ums Wohnmobil.
Und wir werden von ganz tollen Menschen unterstützt.
Das sind Jenny und Lukas.
Ja, und Pixie.
Stimmt. Zusammen stehen sie hinter der Camping-App. Das tun wir auch.
Und damit starten wir. Viel Spaß mit der aktuellen Folge.
Kathi.
Raphael.
Entführ mich nach Lanzarote, bitte. Hallo, ihr Lieblingscamper.
Ja, hallo, ihr Lieblingscamper.
Was ist denn heute los?
Ich bin krank, das hört man aber auch gar nicht, denke ich. Und du fängst jetzt auch an. Die Rakete ist auch super krank. Wir sind jetzt alle seit einer Woche zu Hause und vegetieren hier vor uns hin. Und heute ist eigentlich so der letzte Moment, bevor du auf die nächste Messe fährst und wir noch den Podcast aufnehmen können, sodass ihr jetzt mit meiner Stimme, so wie sie ist, liebäugeln müsst.
Ich finde, deine Stimme klingt gar nicht so schlecht. Und ich habe relativ viel gemacht. Ich war eigentlich recht aktiv.
Ich habe nichts mitgekriegt. Wirklich, wir lagen hier.
Ja, ihr,
so
nicht wir.
So heiß hier rum. Also im Sinne von Fieber natürlich.
Ihr, ja, aber ich habe eigentlich die ganze Zeit gearbeitet.
Ich glaube, ich habe durch das Fieber und alles gar nichts mitgekriegt. Verrückt. Das hat uns echt hart getroffen jetzt.
Es gibt Orte auf dieser Welt, an denen wird man im Winter nicht krank, beziehungsweise nur, wenn die ganzen Touristen rüberkommen. An einen dieser Orte fahren wir heute?
Ja, weil heute ist ja auch unsere 50. Folge, Baby.
Stimmt.
Ja.
Das habe ich ganz vergessen.
Wie kannst du das vergessen?
Ich habe doch meinen Reminder namens Kathi Borg.
Ja, soll ich dich jetzt entführen oder nicht?
Ja, entführ mich mal.
Ihr Lieblingscamper und Baby, du natürlich auch. Ich glaube, die meistgestellte Frage im letzten Jahr an uns war, welche der Kanarischen Inseln ist eure Lieblingsinsel? Und ich glaube, du hast es immer betitelt und beantwortet mit
Fuerteventura.
No, du hast immer Teneriffa gesagt.
Man merkt, dass du bei meinen Vorträgen jetzt länger schon nicht mehr da warst, ne?
Immer wieder das Gleiche mit dir. Ja, also du würdest sagen Teneriffa. So, wenn man mich ganz alleine fragen würde, von dem, was wir erlebt haben und wie diese Zeit auf der jeweiligen Insel war, dann ist es für mich doch eine Herzensantwort. Dann muss ich ganz klar sagen, es ist Lanzarote. Lanzarote ist natürlich, wir haben schon kurz angeteased, Kanarische Inseln, eine der 7 Kanarischen Inseln und sogar die nordöstlichste dieser Vulkaninseln und gehört natürlich auch zu Spanien, das heißt, es wird dort auch Spanisch gesprochen und so weiter, liegt im Atlantischen Ozean und interessanterweise ist Lanzarote nur 140 Kilometer westlich von der marokkanischen Küste entfernt. Also es ist wirklich spannend, wie nah doch diese Insel zu Afrika dann auch liegt, wobei es ja Spanien ist. Aber ich glaube, das spanische Festland ist über 1000 Kilometer entfernt. Also das ist schon interessant. Aber Lanzarote war für mich einfach eine großartige Zeit. Wir waren gar nicht so lang da. Dementsprechend haben wir jeden Tag ein neues, ganz tolles Abenteuer erlebt. Und ich glaube, das war genau das, warum diese Insel für mich so bemerkenswert und abwechslungsreich wirkte, weil wir jeden Tag wirklich was ganz Tolles gemacht haben oder gesehen haben. Und deswegen auch nochmal wirklich die Hand hoch für Lanzarote und auch sogar kurze Trips, weil ich glaube, selbst 10 Tage kann man großartig, ist übrigens mein Lieblingswort, und extrem abwechslungsreich gestalten. Und jeden Tag was Neues sehen und erleben. Und das natürlich nochmal in komprimierterer Form auch. Aber 10 Tage sind der absolute, das war einfach perfekt für uns.
Wir haben lange hin und her überlegt, ob wir wirklich nach Lanzarote fahren, als wir auch vor Fuerteventura waren. Wir haben da auch Freunde getroffen. Und wir haben gemeinschaftlich immer wieder überlegt, ob wir wirklich vielleicht noch nach Lanzarote übersetzen. Ich glaube, wir waren die Ersten, die es dann tatsächlich getan haben, von uns 3 Parteien.
Es war wirklich die Frage. Fuerteventura hat uns auch ganz gut gefallen. Und dann haben wir uns gedacht, Lanzarote ist doch jetzt eigentlich nur die kleine Schwester. Warum sollten wir jetzt nochmal auf eine kleinere Insel fahren, die aber vegetativ nichts Neues bietet? Und ich möchte vorwegnehmen, die Insel Lanzarote hat mich insbesondere landschaftlich doch nochmal ganz anders abgeholt als Fuerteventura. Ich fand es wirklich atemberaubend schön und sehr divers im Minimalistischen.
Jede Insel ist anders und ich würde fast sagen, dass man keine Insel über die andere legen kann. Lanzarote war schon von der Farbgebung her ganz anders und auch wenn es auch eine Vulkaninsel ist, ist einfach die Optik schon mal eine ganz andere. Das sind so auch die Bilder, die man von der Insel kennt, sind sehr speziell, sind also alle sehr schwarz auch und Fuerteventura ist alles eher so in Brauntönen gehalten.
Interessant, was du siehst. Ich sehe es anders, aber ja, also es gibt natürlich auch das Timanfaya-Gebiet, was durch die Montaña del Fuego und so rot und braun sind.
Habe ich ausgeblendet.
Genau. Es gibt da auch diese riesigen Wüstenlandschaften auf Lanzarote, die auch ähnlich sind eben wie auf Fuerteventura. Ich meine, ganz ehrlich, die Entfernung von Fuerteventura nach Lanzarote, weißt du, wie weit die beiden Inseln auseinander sind?
60 Kilometer.
Ich hatte ehrlich gesagt auch keine Ahnung, aber ich habe es jetzt gerade nachgelesen und das sind weniger als 12 Kilometer.
Ah, okay, siehst du.
Und dementsprechend, wir sind ja auch mit dem Boot, mit der Fähre, weniger als 30 Minuten rübergefahren. Es war eine heftige Überfahrt, müssen wir mal dazu sagen. Ja, es war krass, weil der Seegang war intensiv. Wir waren im Januar eben da und das ist natürlich auch dort, die Passatwinde sind extrem und die kriegt man eben auch auf dem Meer zu fühlen. Und selbst diese 12 Kilometer, die man rübergedüst ist, oder ich weiß gar nicht, von Hafen zu Hafen kann es natürlich noch viel weiter sein, aber die schmalste Stelle sind 12 Kilometer, das ist ja eigentlich gar nichts. Man kann ja auch rüber gucken. Man sieht Lanzarote auch von Fuerteventura aus und umgekehrt. Und das ist eigentlich gesehen dementsprechend für mich schon wie eine Insel, ne? Aber trotzdem bietet sich dort ein ganz anderes Bild. Und das ist geprägt durch einen Menschen, den ich unbedingt nennen möchte. Und das ist der Architekt, Naturschützer und Künstler César Manrique. Dieser Name ist total wichtig für die Insel. Er lebte von 1919 bis 1992 und er prägte das Bild der Insel wie kein anderer, denn er hat zusammen mit der Regierung einige Dinge beschlossen, unter anderem beispielsweise, dass man keine Häuser höher als 3 Stockwerke bauen durfte. Das heißt, für ihn war klar, Palmen wachsen nicht höher als 3 Stockwerke, also werden auch keine Häuser über Palmen gebaut. Das sollte so ein bisschen auch dem ganzen Naturschutz dienen, aber auch gleichzeitig entgegenwirken dem Massentourismus. Weil, ganz klar, je größer, je höher, desto mehr Leute haben Platz und können auf diese kleine Insel kommen. Das wollte er einfach eindämmen, damit die Natur und die Landschaft eben nicht zu sehr verfremdet werden. Und das finde ich total spannend und diesen Anreiz, dass er es geschafft hat, dass das Bild bis heute geprägt ist. Und jetzt stellt euch vor, es ist nicht nur die Höhe der Häuser, sondern es ist auch die Farbe der Häuser, die er geprägt hat. Und zwar ist das weiß. Und das seht ihr auf keiner der anderen Inseln. Es gibt mal hier und da so ein Dörfchen, was vielleicht ganz weiß ist, aber auf Lanzarote ist es was ganz Besonderes. Ihr fahrt also wirklich, wie Raphael schon sagt, viele, viele Orte sind mit schwarzem Lavasand geprägt. Dann dieses Dunkelblau des Meeres. Zwischendurch kommt so eine grüne Vegetation von kleinen Bäumen. Ich nenne es immer Macchia. Findet Raphael immer komisch. Aber dann sticht dieses Grün daraus und dann kommen diese Flachdachhäuser in Weiß. Diese recht kleinen. Das ist so malerisch schön. Das ist wirklich, wirklich einmalig. Das habe ich noch nie gesehen. Ich finde das sehr mondän. Es hat eine ganz, ganz tolle, ein ganz spezielles Design einfach, was für mich so wirklich total schön war. Ja, und was ich auch spannend finde, es ist eine kleine Insel, aber man hat 213 Kilometer Küste. Diese Küste ist nicht komplett Strand, sodass ihr sagen könnt, ach wow, da hat man ja die Fülle an überall stehen, gehen und liegen. Nein, es sind davon nur 27 Kilometer Strand. Da gibt es Sandstrände, es gibt Kiesstrände und es gibt natürlich auch auf Lanzarote viele künstlich angelegte Strände. Trotzdem, wir haben ganz, ganz viele gesehen, ganz, ganz viel besucht und viele, viele tolle Strände gefunden. Man muss aber auch immer wieder dazu sagen, das haben wir auch schon zu den anderen Folgen zu den Kanaren gesagt, wir sind am Atlantischen Ozean und Leute, es ist einfach gefährlich und passt bitte auf euch auf. Manche Strände sind sogar so weit ausgeschrieben, dass man doch nur so weit reingehen sollte, wie man auch noch stehen kann.
Ja, das ist richtig. Es gibt Strände auf der Insel, die sind für Kinder sehr geeignet, weil sie sehr flach reingehen. Wir haben es aber öfter erlebt, dass plötzlich dann doch mal die großen Wellen kommen. Die kommen recht überraschend. Man wird da nicht großartig vorgewarnt, also man muss auf jeden Fall vorsichtig sein. Trotzdem gibt es natürlich Strände, die auch für Familien mit Kindern wirklich, wirklich geeignet sind und die haben wir auch gesehen.
Genau. Und zu unseren Highlights kommen wir gleich. Ich wollte dich noch mal ganz kurz fragen, ob du dich erinnerst, Baby, kulinarisch gesehen. Haben wir auf Lanzarote irgendwas ganz Besonderes gemacht? Oder ich? Oder wir gegessen? Oder?
Klar. Bei dir gibt es immer Besonderes zu essen. Also nicht nur auf Lanzarote. Das hat mit der Insel jetzt wenig zu tun. Du meinst was Spezielles aus der Region, ne?
Ja, also die Kanaren. Oder gibt es auch was Spezielles von Lanzarote, an das du dich erinnerst?
Ja, es gab dieses besondere Mehl.
Ah ja, mhm. Sehr gut.
Hat das was mit Goofy zu tun, mit Disney, oder?
Der heißt Goofy.
Goofy? Goofy, Goofy.
Also Goofy, das Goofy. Ist richtig. Das Goofy-Mehl, das ist total berühmt und ist einfach so lange eins der Haupt- Lebensmitteln auf den Kanaren. Es ist Getreidemehl, was aber geröstet ist. Hauptsächlich nutzen die Kanaren sowas wie Maismehl oder auch Hafermehl. Und wir haben Hafermehl gekauft, weil ich das total spannend fand und es dort eben gerade dieses Goofy-Mehl, was eben geröstet ist, was das Besondere daran ist, gab es ganz viel. Und daraus hatte ich diese selbstgemachten veganen Snickers Bites gemacht.
Ach, oh, diese Süßigkeit. Ich glaube, das Rezept, das musst du auch wirklich nochmal extra einstellen. Das musst du jetzt schreiben, das Rezept. Und das wird in unserem Blog kommen und das verlinke ich euch an dieser Stelle, weil das ist so lecker. Allerdings ist mein Tipp, lasst einfach den Schokoladenüberzug weg. Kathi wird ja sofort reinspringen und sagen, nein, das muss da drauf. Nein, muss es nicht. Das ist so lecker.
Ja, es ist wirklich lecker.
Und ich bin gerade auf Diät, das ist so lecker. Ich muss es nochmal sagen, ich würde jetzt diese ganze Platte essen wollen.
Ja, also interessanterweise wurde ich auf der CMT im Übrigen von einer Dame erkannt. Jetzt habe ich leider den Namen nicht mehr. Also falls du uns hörst, du hast ja gesagt, du hast alles gehört. Ganz lieben Gruß an euch beide. So ein süßes Pärchen. Die standen plötzlich, als ich mit der Rakete noch unterwegs war und an so einem Glücksrad wollte die Rakete natürlich drehen. Mhm. Und dann stand ich da in der Warteschlange mit ihr und von hinten erkannte jemand meine Stimme und sagte, oh mein Gott, ist das Kathi? Und dann drehte ich mich um und ich hatte ja auch mein T-Shirt an, wo drauf stand Kathi von Wenn und Davon. Und dann sagte sie sofort, ja, das ist sie.
Oh, ist ja super.
Und das war so süß. Ich finde das so nett, dass sie mich angesprochen hat. Und dann sagte der Mann, leider, sie hat die Snickers nachgemacht. Und der Mann sagte allerdings, ihm seien sie zu weich und zu süß.
Okay.
Zu viel Zucker. Da habe ich gedacht, da ist kein Zucker drin. Ah ja, war ihm trotzdem zu süß. Na gut, kann ja nicht jedem schmecken. Uns schmecken sie und allen Freunden, denen wir sie präsentiert haben bisher, schmeckten sie auch sehr gut.
Okay, ist jetzt eine kleine Klammer, aber zu weich. Ich meine, du holst sie ja aus dem Gefrierer. Die Konsistenz kannst du ja selber so ein bisschen entscheiden, je nachdem, wie lange du sie auftauen lässt, oder?
Ja, wenn du sie nicht eiskalt essen möchtest, sind sie natürlich sehr cremig. Es liegt aber auch daran, je mehr Ahornsirup man zum Beispiel benutzt, desto weicher werden sie natürlich.
Kathi, du schreibst das Rezept, du tust es in den Blog rein. Ich bin auf Diät. Lass uns das Thema bitte wechseln. Goofy-Mehl. Warum Goofy-Mehl? Warum hat man Hafer mehr auf den Kanaren als das Weizen? Oder woran liegt's? Also ich habe schon verstanden, es ist geröstet, aber warum gerade Hafer?
Es ist nicht nur das Hafer. Es ist allgemein alle Getreidesorten. Das Besondere am Goofy, warum es Goofy heißt, ist, dass die Getreide vorher geröstet werden.
Okay.
Und die haben einen ganz, ganz besonderen Geschmack. Deswegen schmeckten unsere Snickers Bites auch auf den Kanaren anders als hier zu Hause. Weil hier bekomme ich kein Goofy, sondern nur normales Hafermehl.
Okay, verstehe.
Ja, also wenn ihr dort seid, kauft euch mal Goofy. Schmeckt wirklich sehr, sehr intensiv. Außerdem gibt es natürlich, wer die Teneriffa-Folge schon gehört hat, weiß es, die Papas Arrugadas. Baby, was ist das?
Die Papas Arrugadas sind die Kartoffeln.
Ja, die Runzelkartoffeln.
Ja, die sind so mit in Salz gerunzelt.
Genau. Und was isst man dazu?
Nichts. Luft und Liebe.
Mojos.
Mojo Verde. Mojo Rojo.
Im Rojo. Sie, sie. Perfecto. Ja, genau. Also die Mojos, das sind so sehr, sehr flüssige, kalte Soßen. Es gibt eine grüne, eine rote. Die rote ist etwas pikanter. Die grüne ist mit viel Minze, Petersilie und Koriander total lecker beide. Und auch die Kartoffeln gibt es einfach in jedem Restaurant. Könnt ihr auf jeden Fall essen. Super lecker. Ich sehe schon, Raphael.
Kathi Borg, wenn du weiter über Essen redest, dann schließe ich dich aus diesem Podcast aus.
Naja, gut. Und wenn ihr auf Lanzarote seid, guckt mal nach dem Ziegenkäse. Der ist dort nämlich auch sehr berühmt. Dann höre ich und schließe ich jetzt hier mal diese Kategorie Lanzarote kulinarisch zu.
Ich bleibe auf jeden Fall bei der Kulinarik hängen jetzt für die ganze restliche Folge, weil ich komme davon nicht mehr runter jetzt von dem Trip.
Lass uns doch lieber in unsere Highlights gehen, Baby. Dann kommst du vielleicht ins Schwelgen von schönen Bildern und vergisst das andere.
Snickers, Ziegenkäse, Papas Arrugadas. Erstes Highlight.
Bist du bereit? Ich habe ein Bild.
Ja. Das ist der Weiberstrand, Playa de las Mujeres. Mujer ist Frau, ne? Der Frauenstrand? Strand der Frauen? Ich habe doch Männer gesehen. Irgendwas haben die da falsch verstanden. Ich war aber auch da. Playa de las Mujeres, der Strand der Frauen. wo es auch Männer gibt.
Richtig.
Kein FKK-Strand, aber es gibt FKK-Strand in der Nähe. Wer nackte Frauen sehen möchte oder nackte Männer, kann einfach ein paar Schritte laufen. Das ist nämlich ein ganz toller Wanderweg, der da lang führt. An der Klippe entlang. Und dann kommt man an FKK-Stränden vorbei und man kommt irgendwann mal sogar an eine öffentliche Toilette, wenn man die braucht. Das habe ich mir gemerkt. Ganz hinten ist da irgendwann mal so ein...
touristischen, ja, da komme ich noch zu. Also ich möchte euch kurz abholen. Wir sind im Süden der Insel, ungefähr bei Costa Blanca sind wir angekommen mit der Fähre und sind ein Stück weitergefahren zum Playa de las Mujeres oder Playa Mujeres einfach nur. Und dort sind wir hingefahren, das über eine extreme Schotter-Kiespiste, ich weiß gar nicht, wie man das sagen möchte, so eine Steinpiste, wo wir doch sehr langsam fahren mussten und durchgeschüttelt wurden.
Man weiß manchmal nicht, ob man lieber schnell fährt und über diese Schlaglöcher hinweg oder ob man langsam wirklich jedes Schlagloch voll mitnimmt und dann so alles durchrüttelt. Stimmt. Ich habe beides probiert. Also es ist sowohl als auch möglich. Das Auto hat beides überlebt.
Stimmt, es gab auch ziemlich viele Schlaglöcher. Nicht nur diese Steine, sondern auch Schlaglöcher. Ja, also die Fahrt dorthin ist gewöhnungsbedürftig, aber haben alle durchgehalten und alle mitgemacht und es lohnt sich auch. Und vor allem sieht man natürlich ganz, ganz viele Tagestouristen dort rausfahren und auch Urlauber mit ihren Mietautos. Und denen ist das völlig egal. Die sind dahergebrettert wie sonst was.
Don't be gentle, it's a rental.
Genau. Und dann je nach Uhrzeit, wann ihr denn losgekommen seid, entweder super, super früh oder doch etwas später, habt ihr manchmal das Glück, dass das Mautgebäude nicht mehr besetzt ist. Ja, ihr habt richtig gehört, wenn ihr nämlich in dieses kleine Areal wollt, wo ganz, ganz viele verschiedene Strände eben sind, dann müsst ihr dafür ein bisschen Eintritt zahlen. Das sind 3 Euro. Das ist jetzt nicht so viel, kostet sozusagen 3 Euro pro Tag. Wenn ihr aber einmal reingefahren seid und wie wir dann etwas länger bleibt und dort auch nächtigt, bezahlt man nicht wieder. Also das war das Spannende daran. Und Bekannte von uns sind nach 15 Uhr reingefahren, dann war das Häuschen schon gar nicht mehr besetzt. Also ich weiß nicht, wie die Öffnungszeiten dort sind oder ob sich da einfach irgendwelche Touristen reinsetzen und sich einen Spaß erlauben und dann ein bisschen Geld kassieren. Keine Ahnung. Also es war ein bisschen Willkür dabei, hatten wir das Gefühl. Wir haben aber trotzdem 2-mal gezahlt, weil wir sind nochmal wiedergekommen. Der Ort Playa Mujeres war einfach ein wahnsinnig schöner Ort. Man hat so viele Möglichkeiten zu stehen. Naja, so viele Möglichkeiten, ich übertreibe vielleicht ein bisschen. Es gibt einige Parkplätze dort zu stehen. Es gibt 2 sehr schöne Parkplätze zum Stehen, direkt vom ersten Strand aus gesehen sozusagen. Da waren wir am liebsten. Und wenn man aber dort steht, kann man wirklich wunderbar wandern, das hast du schon gesagt, an der Küste entlang, die ganzen Berge und Steilküsten hoch. Und dann kommt man auch an einen der berühmtesten Strände auf Lanzarote, dem Playa del Papagayo. Das ist eine kleine Bucht, die ist sozusagen umsäumt von großen Felsformationen, sehr, sehr spannend. Ist so ein wunderbar rundes Becken, so eine runde Bucht. Und das Meer hat einen Türkis, Leute. Genau das wünscht ihr euch. Also dieser Strand ist wirklich einmalig. Allerdings wissen das sehr, sehr viele auf dieser Insel und es fahren alle dorthin. Da gibt es auch einen riesen Parkplatz für extra. Dort ist auch die Toilette, die Raphael vorhin genannt hat, und sogar ein Restaurant auf dem Berg. Und dieser Strand ist natürlich dann, glaube ich, ab 9 Uhr einfach voll. Macht auch nicht so viel Spaß. Ich fand den jetzt ganz nett zu sehen, diesen Strand. Wir sind da ja hergewandert, aber dass da wirklich einfach alles voll war, hat mich jetzt nicht so angesprochen.
Was auch interessant ist, du hast eben keine Logistik. Das heißt, du hast an sich nur Touristen oder Besucher dort, die nichts brauchen, die hinkommen, um wirklich die Natur zu genießen, die entweder wandern gehen wollen oder sich an den Strand legen wollen, aber es gibt keine Eisbuden. Diese ganze Logistik, die es sonst immer an so der touristischen Stränden oder sagen wir mal sehr pauschal touristischen Stränden gibt, existiert dort nicht. Das heißt, du bist sehr naturnah unterwegs und das ist das, was uns auch so gut gefallen hat. Wenn du sagst stehen, möchte ich nochmal präzisieren, wir haben dort auch übernachtet und das war halt toll. Man konnte wirklich wieder mal mit Blick aufs Meer übernachten und das auch in sehr angenehmer Gesellschaft, sage ich mal, weil es natürlich viele oder einige gab, die eben auch mit ihrem Van dort waren und übernachtet haben. Das ist auch völlig okay. Fahrt nicht auf Keile rauf. Wir haben es einmal gemacht und wurden gesucht, als wir wandern waren. Hat man uns dann später gesagt, okay, wo seid ihr gewesen? Die Polizei war hier, die wollte mit euch sprechen, weil ihr auf dem Keil draufsteht. Das machen wir sonst eigentlich fast nie und da war es irgendwie so, dass ich keine keinen Stein gefunden habe, der hoch genug war. Und dann dachte ich so, komm, ich fahre mal auf den Keil rauf. Ist nicht gut, mach das nicht. Ist wirklich unnötig. Das wird dort nicht so gerne gesehen. Wir mussten keine Strafe bezahlen. Man hat uns nicht an der Mautstelle aufgelauert und uns dann rausgeholt, sondern wir durften weiter sein ohne Ticket.
Ich finde, da sagst du auch was ganz Richtiges. Und jetzt fällt mir auch auf, warum vielleicht der Playa de Papagayo so gut besucht ist. Weil es der einzige von den ganzen Stränden ist dort, der touristisch erschlossen ist im Sinne von Restaurant, Toilette, Facility halt.
Genau.
Und es ist völlig verständlich, finde ich, dass dort auch dann Touristen, die vielleicht nur eine kurze Zeit hier Urlaub auf dieser Insel machen und einen Tagesausflug machen, dann zwischendurch eben auch Bedürfnisse haben, wie Toilette, Essen, Trinken, keine Ahnung.
Selbstverständlich, klar.
Und ja, dann ist das immer einfacher natürlich, an einen bewirtschafteten Strand zu gehen, als an einen Naturstrand.
Wir können es selbst bewirtschaften, aber das ist bei anderen natürlich anders und absolut verständlich.
Ja, aber das ist eben genau deswegen unser absolut erstes Highlight und größtes Highlight auch, nicht unser Lieblingshighlight, aber eins der Lieblingshighlights, weil es dort so viele Möglichkeiten gibt und ihr habt da bestimmt irgendwie 6 Strände aneinandergereiht, die einfach traumhaft schön sind, jeder für sich gesehen und ihr habt da ganz viel zu entdecken, also fahrt raus nach Playa de las Mujeres. Ja, als nächstes Highlight, wir können ja immer nur unsere absoluten Highlights hier teilen, zeige ich dir wieder ein Bild. Was siehst du denn?
Ich sehe so einen grünen Entengrützenteich.
Ja, passt.
Was sind das? Plankton oder?
Das ist der Lago Verde. Mhm. Und es ist so sichelförmig, liegt dieser dann im Bogen eines teilweise im Meer versunkenen Vulkankraters. Und das Grün kommt zustande durch eine Alge. Ah. Dadurch, dass das immer wieder unterschwellig das Meer von unten reinsickert, umgekehrt reinsickert, ist es immer sehr salzig. Und da gibt es eine spezielle Alge, die sich dadurch sehr vermehrt. Und deswegen ist der so grün. Und das Besondere eben ist einfach dieser farbliche Kontrast. Du hast durch den Vulkankrater diesen See, der grün ist. Nicht, weil man denken könnte, vielleicht durch das vulkanisch angereicherte mineralische Wasser. Nein, es ist tatsächlich diese Alge, die dort sich angesetzt hat. Dann hast du das blaue Meer, diesen schwarzen Fels. Und ich finde diese farblichen Kontraste wirklich so imposant. Das Spannende ist halt, dass dieser See leider gerade austrocknet und schon seit Jahren rückläufig ist. Und die Forscher, deswegen ist das ja auch alles gesperrt, dieses Archipel. Man kann ja nur noch von oben von den Klippen aus runtergucken. Da standen wir ja auch in diesem Wind, kannst du dich erinnern? Und mussten dann dort hochkraxeln und haben dann da gestanden und runtergeguckt auf diese grüne Sichel. Die Forscher versuchen halt die ganze Zeit irgendwie dieses Naturding wieder rückläufig zu machen, dass dieser See nicht austrocknet. Das ist so ein bisschen deren Ding. Deswegen haben die diesen See und auch den Strand davor abgesperrt, sodass keine Touristen mehr dorthin gelangen. Trotzdem, wie wir, kann man noch dort hochlaufen und dann diesen Blick erhaschen von oben runter auf den grünen See. Das ist jetzt natürlich nicht ein mega Tagesausflug, aber es war ganz nett, dorthin zu laufen. Ich fand es ganz schön zu sehen. Ich war da sozusagen. Was aber auch imposant ist, ist einfach die Kraft des Meeres, die man dort nämlich sehen kann. Weil El Golfo ist auf jeden Fall für uns eher so ein Mittagsstopp gewesen. Super, super kleiner Ort. Ein bisschen eigen fanden wir oder fand ich insbesondere. Es gibt dort einfach viele Restaurants, dementsprechend auch ein bisschen überteuert, weil viele Touristen natürlich zu diesem Lago Verde fahren. Sahen aber alle super süß aus. Wir waren da jetzt nicht essen, weil wir hatten ja unseren Van. Wenn ihr ganz durchfahrt bei El Golfo, habt ihr einen super großen Parkplatz. Total schön, egal ob mit Van oder jetzt mit Auto. Und das Schöne ist, wenn ihr da am Parkplatz seid, habt ihr direkt einen Spielplatz. Yay. Und ihr lauft sozusagen durch diesen Spielplatz und habt dann direkt an der Küste wahnsinnig tolle Formationen von Felsen, also Vulkanstein in Schwarz. Da klatscht dieses Meer die ganze Zeit dran und ich glaube, Raphael, Ocean und ich, wir saßen da eine Viertelstunde und haben einfach diesen Brausen, dieser Kraft und dem Brummen, wenn man auf diesen Steinen sitzt, gelauscht und die gefühlt. Und das war so spektakulär, dass ich euch deswegen diesen Ort eigentlich wärmstens nur empfehlen kann, weil das irgendwie entschleunigend war, wenn man durch dieses geschäftige Mini-Mini-Dörfchen läuft, wo dieses Geschäft an Restaurants floriert aufgrund des Lago Verdes und wir dann aber völlig entgegengesetzt diesem Strom gelaufen sind, ein bisschen auswärts, durch diese Lavagestein-Felsformation, die da an der Küste waren, das war einfach total schön. Dann möchte ich als nächstes auf Folgendes. Dazu könnte ich dir so viele Fotos zeigen, das ist natürlich gemein. Ich habe jetzt ein schwieriges rausgesucht für dich.
Das ist eine der Grotten und ich glaube, da gab es diese die Albino-Krebse, ganz klein sind die, die da drin sind. Wir haben danach geguckt und irgendwann haben wir sie auch gesehen, aber sie sind winzig.
Ja, Baby, sehr gut. Also wir waren in Jameos del Agua. Das ist eine Institution sozusagen, auch designt und geschaffen von César Manrique. Und zwar sind es teilweise eingestürzte Lavaröhren und in diesem Lavafeld des Vulkans Monte Corona. Und César Manrique hat sich diese halb eingestürzten Lavaröhre angenommen und wollte sie zu einem Zentrum für Kunst, Kultur und für den Tourismus umgestalten. Und das, finde ich, hat er sehr gut geschafft. Man muss sagen, es ist und bleibt eine touristische Attraktion und ihr werdet viel Geld los, ihr werdet viele Leute dort treffen und lange Schlangen haben. Und viele, viele Besucher eben. Pro Person haben wir 20 Euro bezahlt. Ich glaube, bis 6 Jahre ist das Kind umsonst. Also definitiv jetzt nichts sehr, sehr Günstiges. Dennoch können wir euch die Jameos del Agua, also diese ausgebauten Lavahöhlen, total ans Herz legen, weil uns haben sie richtig gut gefallen. Und wir möchten euch auch noch sagen, wenn ihr schon da seid, geht unbedingt noch ins Casa de los Volcanos. Diese Ausstellung haben wir uns nämlich auch noch angeguckt. Deswegen kostete es 20 Euro. Weil ich glaube, nur die Jameos del Agua kosten 15. Auf jeden Fall alles in allem total imposant überhaupt durch diese riesigen Vulkan-Lava-Höhlen zu gehen. Die sind natürlich teilweise offen und er hat sie erschlossen, aber auch etwas skurril, wenn man das so sagen darf. Also man kommt erstmal runter durch diesen schwarzen Stein, da ist eine Treppe reingehauen und plötzlich steht man im Restaurant und denkt sich so, hä? Restaurant? Aber es ist total schön, weil auch dort hat er Naturmaterialien wieder benutzt. Und es ist, hat sich einfach organisch total schön eingefügt. Und geht man dann weiter durch diese Röhre, kommt man plötzlich durch diese Grotte, von der du gerade gesprochen hast. Dann muss man wirklich über eine Brücke laufen, die César Manrique designt hat. Und das Besondere an dieser Grotte ist, dass dieser See sehr, sehr tief ist, als aber auch, dass diese Albinokrebse, wie du gesagt hattest, dort leben, obwohl sie eigentlich nur in der Tiefsee zu finden sind. Das ist wirklich spannend und die sind und werden nur 1,5 Zentimeter groß. Und wir haben wirklich einen live dort gesehen. Das ist wirklich echt richtig cool gewesen.
Ja, einen lebendig und einen tot.
Ja, man geht dann weiter, kommt in ein Café und alleine da sich reinsetzen, Kaffee trinken und irgendwie das zu genießen. Auch das Florieren und Flanieren der Menschen fand ich irgendwie total spannend und surreal zugleich. Geht man dann weiter, kommt man auf einmal in eine, ja, wie soll es auch anders sein, Poollandschaft. Ja, César Manrique hat einfach dort einen riesigen Pool eingefügt, der sich aber sehr amorph in diese Landschaft einfügt. Es ist wirklich sehr, sehr, sehr schick. Früher konnte man dort tatsächlich auch noch wie eine Art, wie nennt man das denn, Stadtbad. Man durfte dort tatsächlich auch in den Pool reingehen. Das ist leider nicht mehr möglich. Aber es ist jetzt eher so ein, ich schaue mir an, was er hier geschaffen hat und bewundere dieses teilweise surreale Ding. Und geht man dann noch in die letzte Röhre oder Höhle, das ist nämlich eine richtige Höhle, das ist eigentlich so das Herzstück. Das ist ein, wie nennt man das?
Ein Saal mit philharmonischen Qualitäten.
Ja, das klingt gut. Also man kommt dann wirklich in eine komplette Höhle.
Auditorium.
Und das ist als Auditorium umfunktioniert. Ihr habt halt diese Sitze wie in einem Hörsaal, die nach hinten hin höher gehen und unten dann diese Musiker, KünstlerInnen, die dort eben dann spielen. Wir haben leider live natürlich keine Musik dort gesehen oder gehört, aber dennoch dort in diesem Raum zu stehen, war wirklich spektakulär. Ich fand es dort ganz toll. Da gehen die Meinungen sicherlich auseinander, aber wir möchten sie euch auf jeden Fall empfehlen.
Und auch das Museum am Ende hat sich gelohnt. Da gab es ja sogar, ich kann mich erinnern, so Virtual Reality, also so VR-Brillen, mit denen man was erleben konnte. Und es war alles sehr clean und wirklich auch sehr hochwertig gestaltet. Also diese 5 Euro obendrauf, da war ich ehrlich gesagt überrascht.
Ja,
war das war wenig dafür, was wir da geboten bekommen haben. Das nehmen andere Museen komplett für den Eintritt. Und das Museum hatte auch wirklich einiges zu bieten. Wo ich jetzt ganz kurz mal die Brücke schlagen möchte zum Timanfaya.
Timanfaya Nationalpark.
Das haben wir auch gemacht. Kostete, glaube ich, nochmal das Doppelte davon.
Das Gleiche. Das auch Gleiche. 20 Euro pro Person.
Das war so, ja, Es gibt Dinge, an die man sich da schon erinnert, aber ich glaube, die kann man sich auch online angucken und den Nationalpark so selber bereisen. Das haben wir schon oft gesagt, also zumindest vor Ort, wenn wir diesen Vortrag halten über die Kanaren. Ja. Wenn wir eine Auswahl treffen würden, dann würden wir doch eher dazu raten, eben hier die
Jameos del Agua zu nutzen.
Genau.
Und vor allem nehmt euch einfach wirklich ein bisschen Zeit, hetzt da nicht durch, setzt euch mal, dafür lädt eben auch dieser Raum ein, den César Manrique dort gestaltet hat, und genießt das. Das ist ja auch teilweise wirklich ein bisschen surreal und skurril, in so einer Lavahöhle dann Kaffee zu trinken. Ich fand das toll. Ja, der Timanfaya Nationalpark ist großartig und wir lieben ihn. Vor allem die Fuegos de Montaña, die Montaña de Fuegos, falsch herum. Die roten Berge, die sehen wirklich atemberaubend schön aus, sind super, super toll. Und wandert einfach durch dieses Gebiet und vor allem guckt euch diese tolle Ausstellung an im Besucherzentrum, die völlig kostenlos ist. Kostenfrei, weil ihr könnt dort parken, ins Besucherzentrum gehen, sogar vom Besucherzentrum aus weiter wandern, kriegt ganz tolle Infomaterialien und so weiter. Das ist wirklich gut, aber reinfahren in den Nationalpark und die 20 Euro,
Wenn du nicht um die richtige Zeit da ankommst und schon eine halbe Stunde nach der Öffnung erscheinst, dann stehst du wahrscheinlich eine Stunde lang im Stau, bis du da überhaupt auf den Parkplatz raufkommst. Dann stehst du in der nächsten Schlange und du wirst wieder in der Schlange stehen. Es ist total überfüllt. Und dann wirst du am Ende direkt von deinem Auto erstmal in den Reisebus gesteckt. Dann fährt man einmal im Kreis. Dann hast du 5 Minuten Zeit, dir dieses kurze Feuerspektakel oder dieses Vulkanspektakel anzugucken. Also sind sehr tiefe Schächte, in die dann Wasser geschüttet wird. Und er zählt dann runter von, weiß nicht, 7 oder was. Und dann zischt einmal das Wasser raus. Okay, das ist ganz imposant zu sehen, aber das kann man sich wirklich mal im Video angucken. Und sehr viel mehr hat das nicht zu bieten.
Nationalpark ja, aber nicht unbedingt in die Touristenattraktion vom Nationalpark.
La Guerilla, das ist ein Weinanbaufeld. Ist das richtig? Das hat eine sehr spezielle Optik. Schaut es euch an in den Shownotes. Bei uns auf Instagram setzen wir das Foto rein. Das ist wirklich speziell, habe ich so noch nie vorher gesehen. Sieht aus, wie als wären da 300.000 kleine UFOs gelandet und hätten eine kleine Pflanze hinterlassen und sind wieder abgedüst. Ist wirklich verrückt, einzigartig. Ich habe das noch nicht gesehen vorher.
Wir befinden uns in dem Naturschutzgebiet auf Lanzarote im Südwesten. Und dieses Gebiet heißt La Guerilla. Und es ist eins der größten und auch berühmtesten Weinanbaugebiete der Kanaren. Und es ist noch über die Maßen natürlich bekannt und berühmt, weil diese Formation, die die Einheimischen dort bauen, um die Rebsorten zu schützen vor diesem starken Passatwind, sind einmalig. Wie Raphael schon gerade gesagt hat, sind es so konische Formen, es werden so halbmondförmige kleine Mauern gebaut und Löcher gegraben und darin wird dann dieser eine Rebstock gepflanzt. Das Besondere ist natürlich, wenn dieser Rebstock plötzlich grünt, das sieht natürlich richtig spannend aus. Wir haben es gesehen, ohne Rebstock, da müssen die oft entflammen und dann werden die runtergebrannt und so. Aber ja, also es ist überhaupt einmalig, durch La Guerilla zu fahren. Zwangsläufig werdet ihr das wahrscheinlich auf der Insel so oder so tun. Ihr werdet das wahrscheinlich nicht verpassen. Aber wenn, pinnt euch das unbedingt auch an und fahrt da mal einmal durch. Haltet an einer dieser kleinen süßen Bodegas oder es gibt auch ganz große Weinhändler natürlich an den Straßen. Kauft euch dort eine gute Flasche Wein aus diesem Anbaugebiet, weil nirgendwo sonst kriegt ihr das. Das ist was ganz, ganz Besonderes. So viel noch zum kulinarischen Highlight hier auf Lanzarote. Das ist eben der Wein aus La Guerilla. Außerdem fand ich eine Stadt ganz charmant und zauberhaft, die wir besucht haben. Kannst du dich erinnern, ich habe in einer Stadt einen bunten Jumpsuit gekauft. Weißt du noch, wie die hieß?
Ich habe zumindest ein Foto, was dort entstanden ist und ich glaube...
Ja, richtig.
Du hast den Jumpsuit nicht an, aber es ist ein Foto, das dort entstanden ist. Das werde ich auch nicht schon uns packen, weil es einfach so wunderschön ist von dir.
Da seht ihr auch schon auf dem Foto von Raphael jetzt, wie schön die Farben dieser Stadt sind, weil natürlich das Weiß prägt die Stadt, wie auf Lanzarote überall, aber die Einheimischen haben dort mit Farbakzenten sehr, sehr tolle, kleine, eigenständige Sachen designt, wie Türen, Fensterläden, kleine Schildchen und sonstige Dekorationen. Das heißt, es ist eine wirklich schöne schöne, charmante Stadt. Sie heißt Teguise und dieses Städtchen hat tolle Bars, tolle Restaurants, super süße kleine Gässchen, eine ganz tolle große Kirche. Und das Besondere ist einfach, die Stadt wird überbevölkert am Sonntag, denn dort ist dann Markt und den möchten wir euch auf jeden Fall ans Herz legen. Wir haben gehört, dass es mittlerweile doch auch viele touristische Dinge dort zu kaufen gibt, aber meistens bekommt ihr da eigentlich was von den lokalen Anbietern und richtig schöne Sachen. Ich beispielsweise habe ja auch in einer ganz kleinen Boutique einen selbstgenähten Jumpsuit gekauft, den ich wirklich liebe und den es einfach nur so einmal für mich gibt.
Nicht made in China.
Richtig. Kommen wir zum nächsten Highlight. Da hole ich dir auf jeden Fall auch Fotos raus. Fangen wir mit einem Video an.
Las Grietas.
Diese beige-gelben Sandsteinformationen, das sind ja, diese Spalten sind ja durch jahrelangen Wind und Wasser ausgewaschen und man kann da durchlaufen. Das sind schmale Wege, die man entlang laufen kann durch diese tollen beige-gelben Sandsteinwände. Und das ist natürlich nicht nur einer der berühmtesten und schönsten Fotospots auf Lanzarote, sondern es ist auch wirklich einmalig, finde ich, durch diese Spalten durchzulaufen und dort ein bisschen rumzukraxeln. Auch für unsere Rakete, die da noch 5 Jahre alt war, war das wirklich toll und wir hatten alle super viel Spaß. Aber es ist einfach auch da sehr voll gewesen, als wir mittags da waren. Seid einfach morgens da und dann sollte das gehen.
Bevor du deinen nächsten Punkt raussuchst, habe ich einen. Und der nennt sich La Laguna auf der Insel. Da haben wir auch kurz gestanden, oben an der Klippe, hatten einen ganz, ganz tollen Ausblick, wie der Name schon sagt, auf eine Lagune. Und ich fand den Spot auch besonders. Also wer mit dem Van oder mit dem Wohnmobil unterwegs ist, kann sich dort oben auf dem Berg abstellen und dieses Naturschauspiel beobachten und hat einen herrlichen Blick auf die Lagune. Auch da wieder eine absolute Bässe, die durch das Meer entsteht, die unten gegen den Fels klatscht, finde ich, ist ein Spot, den man auch sehr, sehr gut mit dem Wohnmobil besuchen kann. Und auch da haben wir uns getroffen mit anderen oder wir haben da andere kennengelernt, haben da so eine kleine Wagenburg gebildet, am Ende mussten wir flüchten, weil es einfach viel zu windig war. Und es war so, dass alles wegflog, was nicht nied- und nagelfest war. An dem Tag war Sturm angesagt und wir haben uns dann in Sicherheit gebracht, denn es sollte nachts noch richtig abgehen. Und es war auch so, wir haben uns dann irgendwann mal in der Stadt verzogen und haben dann da die Nacht verbracht. Aber an sich ist das ein ganz, ganz toller Spot zum Übernachten.
Dieser wunderbare Übernachtungsspot, wenn es denn nicht so windig ist, heißt Costa del Janubio. Und ist bei den Salinen.
Richtig, das sieht man ja auch von oben ganz imposant.
Kommen wir zu unserem Geheimtipp. Darauf freue ich mich schon total, weil es ist einer meiner
sag ihn nicht.
Lieblingsspots.
Aber es ist doch geheim, darfst du doch jetzt nicht sagen.
Es ist einfach ein wunderbarer Platz, wo wir auch, ich glaube, sogar 2 Nächte geschlafen haben. Das Besondere ist, dass man den direkten Blick aufs Meer hat. Es gibt dort Surfer. Es ist nicht viel Fluktuatives um dich herum, weil gefühlt ist man am Ende der Welt. Dieser eine kleine Mini-Parkplatz ist so wirklich das Ende. Man ist auf der einen Seite umringt von riesigen Felsmassiv. Also es ist super, super hoch. Und gen Westen ist alles frei. Man kann so weit blicken. Es war wirklich magisch, finde ich, dieser Ort. Und als wir morgens aufwachten, haben wir erstmal gesehen, wie weit man laufen konnte. Plötzlich haben wir einen neuen Strand entdeckt, der eigentlich bei Flut überspült war. Wir haben eine Höhle noch gefunden.
Mehrere Höhlen, ja.
Ich fand diesen Ort so, so toll und wir haben 2 großartige Tage am Strand verbracht, ganz, ganz ruhig. Das ist natürlich jetzt ein Tipp hauptsächlich für Leute mit Reisemobil. Dort zu stehen ist einfach wirklich toll, aber weil es dort super, super wenig Plätze gibt, werden wir diesen Ort nicht einfach so raushauen. Aber für alle, die tatsächlich nach Lanzarote fahren, die können uns ja vielleicht einfach mal bei Instagram schreiben und
schreibt uns eine nette Nachricht, dann kriegt ihr auch eine nette Nachricht zurück. Ja. Es gibt einen kleinen Ort in der Nähe, den man auch besuchen kann. Das heißt, man ist nicht so ganz abgeschieden. Du sagst das Ende der Welt, man könnte auch meinen der Anfang, aber was auch immer es ist, es gibt ein bisschen Anschluss. Also man hat da auch einen Supermarkt und es gibt das ein oder andere kleine Restaurant. Es gibt kleine Bootstouren, die man von da aus machen kann, aber nicht direkt von diesem Ort, wo wir übernachtet haben, sondern ein bisschen weiter weg. Das kriegt man aber auch zu Fuß hin im Zweifel. Aber es ist ein sehr, sehr schöner Tipp, den du da rausgesucht hast, den wir euch jetzt nicht verraten. Aber auf Zuruf. Vielleicht.
@van und davon bei Instagram, schreibt ihr uns einfach und dann gucke ich mal, ob ich das raushaue.
Aber jetzt kommen wir zum absoluten Highlight, bitte.
Ja, oh mein Gott, haltet euch fest, das ist unser absoluter Lieblingsspot. Also von Raphael, von mir, von der kleinen Rakete. Wir alle drei haben das so gefeiert und dort so gerne gestanden. Wir haben im Vorfeld gedacht, das ist so der typische Ort, alle reden davon und oh Gott, das wird doch total touristisch sein und schrecklich. Und dann waren wir da und wir waren so verzaubert.
Das war super, absolut. Also auch der Ort, der damit angrenzt, war sehr, sehr charmant. Und wenn man da ein bisschen rausfährt aus dem Ort und an den Famara Beach fährt, das kennt jeder, der auf Lanzarote war, wird einmal am Famara Beach entlang gefahren sein, beziehungsweise dort mal gestanden haben, wenn mit dem Wohnmobil unterwegs. Das gibt eine sehr, sehr lange Straße, wo sich das sehr, sehr gut verteilt. Und es gibt so eine Art kleine Buchten. Und von den Buchten gehen dann kleine Privatwege, würde ich jetzt mal fast sagen, entlang zum Meer. Und auf der anderen Seite hat man einfach ein Gebirge. Also da kommt das Gebirgsherz auf seine Kosten und das Meerherz kommt auf seine Kosten und das Vanlifer-Herz kommt auf seine Kosten und überhaupt, das ist einfach ganz, ganz toll. Und ganz wichtig natürlich auch das Surferherz, weil da sind Wellen, die wirklich zum Surfen einladen, was man nicht so viel hat, auch auf den Kanaren, habe ich das Gefühl. Immer mal so Surferparadies, ja, die Spots, die wir gesehen haben, waren jetzt nicht immer so paradiesisch, aber da ist das schon sehr, sehr gut möglich. Bei uns sind auch ganz, ganz tolle Fotos entstanden, davon packen wir euch natürlich auch eins in die Shownotes, wie zu jedem dieser Punkte. Dieser Ort war besonders und an dem haben wir uns auch ein paar Tage aufgehalten. Ne?
Da, wo wir standen, ihr habt im Rücken das Famara Massiv, das ist über 600 Meter hoch, das erstreckt sich hinter dir einfach wie eine Wucht, es ist irre. Und ihr guckt aber auf dieses weite Meer und dieser Strand ist 2 Kilometer lang und jetzt haltet euch fest, er ist bis zu 100 Meter breit. Und das macht ihn zu was ganz Besonderem, weil als ich dort stand an diesem breiten Strand und diese Wolken habe auf dem Strandabschnitt sich spiegeln sehen, das war so, so wunderschön. Ich habe die mit Abstand coolsten Fotos gemacht, die ich je am Strand gemacht habe, weil sowas habe ich noch nicht gesehen. Also diese Breite an Meer bietet wirklich eine so, so schöne Kulisse auch zum Reinlaufen, zum Fotografieren, zum Genießen und diese 2 Kilometer einfach abzuwandern und wieder zurückzukommen. Und das Schöne ist, man kann relativ weit flach reinlaufen, sodass wir sogar mit der Rakete entspannt reingehen konnten. Und man ist dort ja auch gefühlt so ein bisschen allein. Also es ist eine kleine Straße, so eine Holperstraße, die wir da reingefahren sind. Und dann hat man wie so kleine Buchten, wo man sich dann hinstellen kann. Gefühlt waren wir da wirklich alleine und es war so toll. Wenn der Wind nicht gerade richtig schlecht bei euch steht, dann kann man das einfach so sehr genießen. Also Famara Beach mit dem kleinen Ort Caleta de Famara. Einer unserer absoluten, absoluten Lieblingsspots.
Ja. Damit nähern wir uns so ein bisschen dem Ende dieser Folge. Wir haben ganz, ganz viel anderes noch gesehen. Ich muss auch dazu sagen, dass wir natürlich viel über die Insel gefahren sind. Wir haben viele Kurzstops gemacht. Wir haben uns noch andere Orte angeguckt. Wir haben uns auch noch ein paar andere Highlights angeguckt. Wir können nicht alles unterbringen. Wir mussten jetzt schon eine harte Auswahl treffen. Was feststeht, das haben wir ja eingangs schon gesagt, diese Insel ist absolut eine Reise wert. Wenn ihr, wie wir, mit dem Van auf den Kanaren seid und überlegt, fahren wir noch rüber nach Lanzarote oder nicht, dann sind wir ganz klar, Team, fahrt rüber, guckt euch die Insel auch noch an, ihr werdet überrascht sein, es ist nochmal was anderes und nochmal ein ganz neues Reiseerlebnis, was sich da beimischt. Und César Manrique, gute Arbeit.
Und wenn ihr jetzt aktuell, das heißt also meistens so im Februar auf den Kanaren unterwegs seid, dann erlebt ihr ja auch den Karneval. Haltet Ausschau und guckt nach, denn wir haben genau auf Lanzarote diese riesigen, wunderschönen Karnevalsumzüge erlebt. Die waren einfach so faszinierend. Selbst der Karnevalsmuffel Raphael fand diesen Karneval wirklich ganz, ganz großartig, weil er so... Ja, er war so brasilianisch und mitreißend und wirklich, wirklich bezaubernd.
Das hat nichts mit deutschem Karneval zu tun. Ich habe auch ein Foto für euch dafür in die Shownotes gepackt, denn das hatte ich auch bei mir auf der Liste noch in Arrecife. Das war besonders, die Menschen haben da auch gepicknickt, die haben sich da hingesetzt und es war schon auch Folklore. Mitunter, aber ganz unterschiedlich und ganz freudig und nicht nur ein Saufgelage, wie es bei uns oft ist, der Karneval. Deswegen bin ich nicht so ein Riesenfan, weil es immer total ausartet. Alle trinken, bis sie sich irgendwie in den nächsten Kübel über geben. Und ich finde das, also naja, es ist eben hier so, dass das sehr, es ist sehr ausgelassen, es ist sehr divers, es ist sehr bunt, wie du sagst, so irgendwie südamerikanisch, lateinamerikanisch, brasilianisch. Das hat wirklich sehr, sehr starke Züge davon. Unfassbar ausgeklügelte und handwerklich hochwertige Kostüme auch. Oh, und ja, sehr unterschiedlich. Sag ich mal, auf 50 Meter kommt dann wieder so ein neuer Zug lang und das ist einfach irre, was da aufgefahren wird. Ich habe sowas noch nicht gesehen in Europa und war arg begeistert, wie du schon sagst, denn ich kenne eben auch nur, naja, sehr rudimentär, entweder die Fastnet aus dem Schwarzwald oder den Karneval aus Köln und Umgebung. Das ist aber alles nicht so mein Ding und das hier war wirklich toll.
Naja, ich als Jeckin kann dir sagen, ich habe schon viel gesehen, ich habe viel mitgemacht, ich kenne wahnsinnig schöne Kostüme und ich weiß, wie teuer das alles ist, wie aufwendig sowas ist. Aber das ist eine ganz andere Hausnummer. Das waren die wirklich tollsten Kostüme, die ich je gesehen habe. Ich habe, glaube ich, jedes einzelne fotografiert, weil ich immer gesagt habe, oh mein Gott, das ist wirklich Next Level. So kreativ und aber auch wirklich, wie du sagst, handwerklich so gut gemacht und alles war am Glitzern und am Funkeln.
Musik, Gesang, Tanz, alles dazu.
Choreografien. Bis ins Kleinste. Also bitte, bitte, wenn ihr zur Karnevalszeit dort seid, so müsst ihr mal gucken, wann das wo auf den Kanaren bei euch ist, weil das ist auf jeder der Inseln zu sehen.
Richtig.
Von, ich glaube, Mitte Januar bis Anfang März müsst ihr mal gucken, wann zu eurem Jahr die Karnevalszeit ist. Dann gönnt euch so einen Umzug. Es ist wirklich toll zu sehen.
Kathi hat mir an dem Tag gesagt, so ja, komm, wir lassen das jetzt ausfallen. Wir lassen das ausfallen. Und ich habe gesagt, nein, wir machen das jetzt. Wir haben uns das vorgenommen und jetzt sind wir hier und wir haben das Glück, das findet hier statt. Ich parke jetzt hier. Ach nee, ich weiß nicht. Da dachte ich noch so, sag mal, du bist doch diejenige, die sowas mit Karneval so feiert und das verstehe ich jetzt nicht. Wir machen das jetzt. Ich habe mich da durchgesetzt und am Ende war es auch total happy. Ne?
Es war schon so spät. Ozean war müde. Wir hatten natürlich kein Kostüm und es war nicht geplant und wir hatten alle noch nichts gegessen. Es war halt einfach ein super schlechter Zeitpunkt und wir haben plötzlich gemerkt, die Stadt wurde brechend voll. Ich habe ein bisschen Panik bekommen, weil ich dachte, ach du großer Gott, wir sind nicht ganz so happy und so cool, wenn es um Menschenmassen geht und mit Kind und keine Ahnung. Und dann habe ich uns schon gesehen, dass wir einfach nur noch da streiten und das wird ein Horrortag. Und dann war es einfach so magisch und mitreißend. Und also deswegen absoluter Daumen hoch.
In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören.
Genau, bis dann. Tschüss.
So, ihr Lieben, und jetzt vergesst bitte nicht, unseren Podcast zu abonnieren, damit ihr auch keine Folge mehr verpasst. Schenkt uns gern ein Like oder eine positive Rezension und wir freuen uns natürlich über jedes Feedback, jede Anregung oder auch konstruktive Kritik auf unseren Social-Media-Kanälen unter Van und Davon oder auch per Mail an mail@vanunddavon.de.
Produktion, Designzimmer, Musikton und Schnitt Raphael Vogt, Idee und Redaktion Raphael Vogt und Kati Borg. Unser Basisfahrzeug Fiat Ducato 2,3 Liter Turbodiesel in L4H3. Und psst, 30% für die Camping-App mit dem Code VAN und davon 3, 2, 1, alles groß.